Heute ist Ostersonntag. Und ich finde, für mich ist das so der gewaltigste Moment in der Geschichte von der Bibel, in der Geschichte im Leben von Jesus. Es ist das Zentrale. An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus vor ein paar Tagen. Was übrigens ziemlich unumstritten ist, dass Jesus gelebt hat, dass er auf die Welt gekommen ist. Dort in Israel vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren. Er hat gelebt. An Karfreitag haben wir gefeiert, dass er gestorben ist am Kreuz. Dass er sein Leben verloren hat. Dass er nicht einfach nur gestorben ist, sondern sein Leben hingegeben hat für die Welt und schlussendlich für uns persönlich. Mit ungefähr 33 Jahren ist Jesus gestorben am römischen Kreuz. Und heute ist Ostersonntag. Und wenn du wirst wollen, das Christentum beerdigen, dann müsstest du den Ostersonntag streichen. Und nicht Weihnachten oder Karfreitag, sondern den Ostersonntag. Wenn du verstehst, stirbt, dann stirbt alles. Alles. Und ich möchte ein bisschen später erklären, warum. Es war einmal ein alter Mönch in einem Kloster. Ein Mönch, der sein ganzes Leben für Gott hingegeben hat. Alles. Er hat nie geheiratet. Er hat hunderte von Stunden in Einsamkeit und im Gebet verbracht, in der Stille. Er hat immer die gleichen, einfachen Kleider angehabt, ist nie shoppen. Er hat auf vieles in seinem Leben verzichtet, auf Komfort, auf Luxus. Und hat sein Leben dort in diesem Kloster verbracht. Und eines Tages ist er gefragt worden, wenn du am Ende von deinem Leben würdest realisieren, dass es Gott gar nicht gibt, dass der ganze Glaube vom Christentum gar nicht wahr ist. Was wäre, wenn du eines Tages stirbst und es ist einfach alles vorbei? Kein Gott, keine Auferstehung, keine Ewigkeit, nichts mit Jesus, nichts. Und dann hat der Mönch folgende Antwort gegeben. Er hat gesagt, das christliche Leben ist wunderbar in und für sich selber. Selbst wenn es Gott nicht wird geben und es mit dem Leben ein für alle Mal fertig ist, hätte ich es nicht verschwendet und nichts verloren. Und das klingt irgendwie noch gut, oder? Aber nickt nicht mit dem Kopf, weil ich finde es eine dumme Antwort. Und ich erkläre euch, warum nachher. Der Blaise Pascal, der war ein christlicher Philosoph, 17. Jahrhundert, der hat mal etwas ganz Ähnliches gesagt. Der hat gesagt, wenn du an Gott glaubst und es gibt ihn nicht, dann hast du nichts verloren. Wenn du an Gott glaubst und es gibt ihn, dann hast du alles gewonnen. Wenn du aber nicht an Gott glaubst und es gibt ihn doch, dann hast du alles verloren. Ja, so ein bisschen ähnlich wie der Mönch dort in dem Kloster. Also falls du morgen aufwachst und du merkst, damit im Christentum, mit der Auferstehung von Jesus, ist alles ein grosser April-Scherz gewesen. Achtung, morgen 1. April, für alle, die so 1. April-wütige Kinder haben, gell? Sorry, Kind, hast du verraten. Morgen 1. April. Also, falls du aufwachst und merkst, es ist alles, es stimmt nicht, dann hast du dein Leben trotzdem gut gelebt. Wenn du morgen aufwachst oder übermorgen am Dienstag und in der Zeitung steht eine grosse Headline und dort steht, das Grab ist entdeckt worden. Ein Grab in Jerusalem und in diesem Grab hat man einen Leichnam gefunden, Knochen von einem Mann, jüdischer Ursprung, wird auf Mitte 30 geschätzt, hat Löcher in Händen und Füßen, tot durch Kreuzigung. Und der Name des Verstorbenen, Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Was denn? Was denn? Was wäre, wenn die Auferstehung nicht wahr ist? Wenn Jesus eben nicht am dritten Tag zurück ins Leben gekommen wäre? Was wäre denn? Wäre es nicht so schlimm? Hätten wir unser Leben trotzdem gut gelebt? Wäre das christliche Leben in und für sich selber trotzdem wunderbar? Und komm, wir fragen mal zusammen den Apostel Paulus, weil interessanterweise stellt er genau diese Frage im 1. Korintherbrief. Was wäre, wenn das mit der Auferstehung gar nicht stimmt? Und hört mal seine Antwort. 1. Korinther 15, 14, Anfang 17 und 19. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Predigen wertlos. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und wenn der Glaube an Jesus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die bemitleidenswertesten Menschen auf der Welt. Hoppla. Das ist ein bisschen eine andere Antwort als die vom Mönch oder vom Blaise Pascal, oder? Der Paulus sagt, der heutige Morgen wäre wertlos. Wertlos. Schön, dass ihr da seid. Geniessen den feinen Kaffee. Wertlos. Der Glaube wäre nutzlos. Und das Predigen auch. Ich könnte mir das Mikrofon abgeben. Bringt nichts. Macht nichts. Und der Paulus sagt, du gehörst zu den bemitleidenswertesten Menschen auf dieser Welt. Okay? Für den Paulus gilt, wenn du verstehst, stirbt, dann stirbt alles. Alles. Und warum denkt der Paulus so krass drüber? Warum sieht er sich als der bemitleidenswerteste Mensch, wenn damit der Verstehung nicht stimmt? Und der Grund, denke ich, ist folgender. Paulus hat mal aufgeschrieben, wann er alles durchlebt hat, weil er an Jesus glaubt. Er hat gesagt, es ist ein bisschen klein, gell? Ist egal, ich lese es euch vor. Paulus, mehrmals im Gefängnis, 5-mal auspeitscht, 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt, hat überlebt, aber hat sicher nicht so gut ausgesehen, nachdem er überlebt hat. 3-mal Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht auf dem Meer getrieben, oft in Gefahr, Gefahr in der Stadt, Gefahr in der Wüste, Gefahr auf dem Meer, Gefahr unter falschen Freunden, in Mühe und Arbeit, in Hunger und Durst, in viel Fasten, oft vor Kälte zittert und in täglicher Sorge ums Wohl der Kirche. Das ist die Leidensliste vom Apostel Paulus, der den 1. Korintherbrief geschrieben hat. Und er schaut auf sein Leben und denkt sich, wenn das mit Jesus eine einzig grosse Lüge ist, dann bin ich der bemitleidenswerteste Mensch auf dieser Welt. Ich wäre ein Idiot, sagt er. Ich wäre ein Idiot. Ich hätte all das auf mich genommen. Für nichts. Für absolut nichts. Wäre alles nur ein April-Scherz, dann würde mein Leben anders aussehen, sagt der Paulus. Er war Zeltmacher. Hat Zelt gebaut. Und ich könnte mir vorstellen, der Paulus, wenn damit der Verstehung nicht stimmt, hätte sich ein schönes, grosses Luxuszelt gebaut. 3-stöckig. Auf einem schönen Fleckchen Erde dort in Israel. Er hätte geheiratet. Er hätte Familie gegründet. Er hätte all die Punkte auf dieser Leidensliste mit aller Kraft vermieden. Er hätte wahrscheinlich bis zum religiösen Leben von seiner Zeit teilgenommen. Wahrscheinlich war er ein gewissenhafter Mensch, wäre in der Kirche oder in der Synagoge, jeden Sabbat. Er hätte vielleicht eine Spiritualitätsliebe, ein bisschen Meditation gemacht und Yoga gegen den Stress vom Alltag. Und er hätte seine Tage bis ans Ende von seinem Leben im Komfort von seiner Umgebung genossen. Aber so ist es nicht gekommen. So ist es nicht gekommen. Der Paulus hat sein Leben radikal für Jesus niedergelegt. Ja, bis zu dem Moment, wo er, die Überlieferung sagt, im Jahr 64 am Boden knündelt und ein römisches Schwert ihn enthauptet. Er hat sein Leben niedergelegt für Jesus, wortwörtlich. Warum? Weil sich der Paulus absolut sicher war, absolut sicher, dass der Jesus nicht mehr in einem Grab ist, nicht irgendwann irgendwo seine Knochen gefunden werden, sondern auferstanden ist und lebt. Der einzige Grund, warum der Paulus die Leidensliste auf sich nimmt, ist, weil er weiss, Jesus lebt. Er würde sein Leben nicht so leben, wäre er sich nicht absolut sicher. Sein ganzes Leben als Gemeindegründer, als Evangelist, als jemand, der um die Welt gezogen ist, als einer, der den grossen Teil der Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, war getrieben von dieser einen Gewissheit. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Und jetzt wollen wir mal kurz zu dem Grab gehen, miteinander am Ostersonntag. Der Petrus, nicht der Paulus, jetzt der Petrus, einer der Jünger von Jesus, so ein bisschen impulsiv, der ist nach der Frau, nach der Marias, der Erste gewesen, der am Ostersonntag zum Grab kommt. Und er kommt zum Grab und er läuft gerade rein. Er läuft schnurstracks rein, er muss wissen, was da los ist. Er kommt am Ostersonntag zu dem Grab und geht rein. Und wo er dort rein ist, was hat es dort? Nichts. Also fast nichts. Fast nicht. Es hat zwei Sachen. Es steht ein bisschen komische Detail dort. Es steht, dass im Grab die Leinentücher liegen vom Leichnam, wo der Leichnam eingewickelt ist. Die liegen dort. Und dort steht noch so ein anderes kleines Detail. Vielleicht ist das schon mal aufgefallen im Johannes 20,7. Es steht, dass ein Kopftuch, so ein Schweißtuch für um den Kopf, schön zusammengelegt an einem separaten Ort gelegen ist. Steht im Johannes-Evangelium. Interessantes Detail, warum echt? Wo also Jesus am Ostersonntagmorgen in dem Grab zurück ins Leben kommt. Er liegt dort, ein Leichnam, und seine Augen schlagen wieder auf. Atem kommt zurück in seinen Körper. Und er hockt auf, wird sicher ein bisschen schwierig sein, macht sich irgendwie von diesen Leinen frei. Und dann nimmt er den Kopf durch und Jesus macht sozusagen noch sein Bett und legt es zusammen, schön an. Und dann, ich weiß nicht, wie dramatisch das war, aber schon noch dramatisch, dann gibt es das Beben und der Stein geht auf die Seite und Jesus spaziert aus in die Freiheit ins Leben. Er hatte keine Eile. Er ist aufgestanden, lebendig, hat sozusagen sein Bett gemacht und ist raus. Aber das leere Grab allein hätte den Petrus überhaupt nicht überzeugt. Einfach das Grab dort mit diesen Tüchern und das super zusammengeleitet durch. Zuerst hat er gedacht, vielleicht ist der Leichnam gestohlen worden. Das war die Vermutung von der Maria. Er hat gefragt, wo haben sie ihn hingebracht? Die haben nicht gedacht, du verstanden, die haben gedacht, gestohlen. Und das war übrigens auch eine von diesen Theorien, die nachher der Hohepriester in Umlauf gebracht hat, dass Jesus den Leichnam gestohlen worden ist. Und der Petrus ist rein und denkt, ja, das ist noch komisch, wenn man den Leichnam stellt und dann macht man da in aller Ruhe noch das Kopftuch und legt es noch zusammen und so. Das macht man nicht, die Zeit nimmt man sich nicht. Also da hat ihn sicher irritiert, aber hat ihn überhaupt nicht überzogen. Er war irritiert, verwirrt. Aber es ist nicht dabei geblieben, dass einfach das Grab leer ist. Es ist nicht dabei geblieben. Jesus hat sich nach der Auferstehung seinen Jüngern gezeigt. Nicht nur den 12 oder 11, sondern mehrere hundert von seinen Nachfolgern. Nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung. Und der Paulus schreibt von dem, auch in dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 5 bis 8. Der Paulus sagt, er, Jesus, wurde nämlich von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Und danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Das sind Augenzeugen. Der Paulus ist der eine oder andere begegnet. Weißt du, wie krass? Begegnest du mal? Hey, ich habe ihn gesehen. Jesus, nach der Auferstehung. Ich bin ihm begegnet. Ich habe mit den Augen geschaut. Mehr als 500 von seinen Anhängern. Und dann sagt der Paulus, als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen. Alle Jünger haben den vom Tod auferstandenen Jesus mit eigenen Augen gesehen. Sie haben ihn berührt, sie haben mit ihm zusammen gegessen, sie haben mit ihm zusammen getrunken, sie haben mit ihm gelacht, sie haben mit ihm brüllt. Und auch der Paulus sagt, ich lebe mein Leben nicht einfach aus einer Vermutung heraus. Nicht einfach aus etwas, was ich gelesen habe. Ich lebe mein Leben aus einer Gewissheit heraus, weil ich bin Jesus begegnet. Und das ist der einzige Grund, warum der Paulus und die anderen Apostel, die Jünger, ihr Leben hingegeben haben. Weil sie sind sich absolut 100% sicher gewesen, der Jesus ist auferstanden und lebt. Jeder von den Jüngern von Jesus hat im Laufe seines Lebens unglaubliche Leiden auf sich genommen. 11 von 12 haben den Glauben an Jesus mit ihrem Leben gezahlt, sind als Märtyrer gestorben. Alles, wie sie gewusst haben, Jesus lebt und er ist Gott und König. Und schaut, das wäre alles nicht passiert. Ohne die Auferstehung. Ohne die Auferstehung wäre das Christentum mit Jesus gestorben. Es wäre verschwunden. Ziemlich auf einen Schlag. Ohne die Auferstehung von Jesus hätten die Jünger im besten Fall den Paulus kennengelernt, hätten gesagt, komm, wir tun uns zusammen, bauen miteinander ein Mehrfamilien-Luxuszelt. Hätten ein bisschen über die Erlebnisse von den letzten 3 Jahren geredet. Sich ein paar Gedanken gemacht und irgendwann hat es das einfach archiviert. Er hat gesagt, ja, das war eine spezielle Zeit mit dem Rabbi Jesus da durch die Landschaft zu ziehen. Und irgendwann hat es archiviert, hat es gesagt, ja, ist halt nicht so gekommen. und sie wären zurück in ihr normales Leben gekehrt als Fischer und Handwerker. Was sie übrigens genau gemacht haben, ist euch schon mal aufgefallen. Nach der Kreuzigung am Karfreitag, selbst nachdem sie beim leeren Grab waren, sie sind zurück in ihr normales Leben. Sie sind nicht als Evangelisten in die Welt. Nein, sie sind zurück als Fischer auf der See. Sie haben angefangen abhaken, was sie da erlebt haben. Sie waren entmutigt, desillusioniert. Sie sind drauf und dran, die letzten 3 Jahre wieder zu vergessen. Und die 12 Jünger wären in der Weltgeschichte verschwunden. Es gibt kein Neues Testament, keine Evangelien, es gibt keine Briefe, keine Kirche. Das Christentum wäre mit Jesus mitgestorben. Aber so ist es nicht gekommen. So ist es nicht gekommen. Weil dort auf dem See, Genezareth, wo der Petrus mit seinen Freunden wieder am Fischen ist, nach dem Ostersonntag, nicht in Gewissheit und Freude, sondern in Zweifel und Unsicherheit und Irritation. Dort sind sie am Fischen und dort fährt etwas, dort passiert etwas. Sie sehen am Ufer, wie dort einen auftaucht und ein Feuerli macht und auf dem Feuerli brötelt er ein paar Fische. Das ist eine spezielle Erscheinung, wenn jetzt du Gott bist und dann nach deinem Tod wieder zurückkommst und deinen Freunden begegnest, mal ein Feuerli machen, ein paar Fische bräten, das ist so menschlich, so nahbar. Das begeistert mich. Er brötelt dort ein paar Fische an einem Kohlefeuer am Seeufer. Und da lesen wir Johannes 21. Und der Petrus merkt, erkennt. Und jemand ruft ihm zu, es ist Jesus. Und er kommt ins Wasser und er schwimmt an Land. Und dann sieht er den auferstandenen Jesus dort, wo an dem Kohlefeuer sitzt. Und das letzte Mal, wo der Petrus an einem Kohlefeuer war, wisst ihr, wann er war? Gell, das war kurz vor dem Tod von Jesus. Das letzte Mal, wo er sich an einem Kohlefeuer gewärmt hat, der Apostel Petrus, der gesagt hat, Jesus, mit dir gehe ich in den Tod. Hat er sich an einem Kohlefeuer gewärmt und eine Frau ist gekommen, eine einfache Magd. Und er hat gesagt, hey, du bist auch einer von diesen Jüngern von Jesus. Und er hat gesagt, nein. Und hat Jesus 3-mal verleugnet dort an einem Kohlefeuer. Und jetzt wieder an einem Kohlefeuer beruft Jesus ihn neu als ein Hirt für seine Kirche. Er sagt, Petrus, der Kohlefeuer ist nicht dein Ende, sondern dein Anfang. Dein Versagen ist nicht der Schlusspunkt, sondern der Start. Und von da startet es neu. Und er sagt, Petrus, weid meine Schafe. Ich setze dich ein, ich berufe dich als ein Hirt für meine Kirche. Ich berufe dich. Und der Petrus wird zu einem Fels für das frühe Christentum. Warum? Warum? Es gibt nur eine Antwort. Weil er am auferstandenen Jesus begegnet ist. Das ist die einzig mögliche Antwort. Und genauso beim Paulus. Der Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus. Er hasst das Christentum bis auf den Tod. Er will es vernichten und auslöschen. Er glaubt, es ist eine jüdische Sekte, die ein bisschen Unruhe macht. Und er ist absolut überzeugt. Der Jesus ist gestorben am Kreuz und fertig. Und er will die Christen verfolgen und ins Gefängnis werfen. Und dann auf dem Weg nach Damaskus blendet ihn das helle Licht. Er fällt auf den Boden und eine Stimme redet zum Paulus und sagt, ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Und der Paulus begegnet dort am auferstandenen Jesus Christus und sein Leben nimmt eine 180-Grad-Wende. Die Jünger von Jesus und der Paulus haben sich aufgemacht mit dieser Botschaft der Auferstehung. Sie sind bis ans Ende der Welt. Sie haben Kirchen gegründet, sie haben überall mit Überzeugung erzählt und Kraft vom Heiligen Geist hat die Botschaft begleitet, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, weil ein Mensch lebt und stirbt, sondern dass Jesus Gott ist, der auf die Welt gekommen ist und den Tod überwunden hat. Und mich überzeugt das. Und wenn sich die Überzeugung kombiniert, mit einer persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, dann ist da eine Kraft, die die Welt auf den Kopf stellt. Es gibt keine größere Kraft. Es ist gewaltig. Es muss dein Leben treffen. Ich glaube, man kann nicht gleichgültig auf Ostern schauen. Es geht nicht. Ostern verlangt eine Entscheidung. Wahrheit oder Lüge, richtig oder falsch. Im Grab oder auferstanden. Im Johannes 10, 18 sagt Jesus selber, er sagt, ich werde mein Leben geben und ich werde nachher mein Leben wieder zu mir nehmen. Und von dem sind Christen Zeugen. Sie sind Zeugen von dem, dass Jesus lebt. Mit ihm leben wir. Er ist auferstanden, er lebt und es bedeutet alles für dein Leben. Alles. Es bedeutet, dass der Glaube nicht einfach ein Hobby ist. Es ist nicht das Anhängsel für ein gutes Leben. Es ist nicht eine Tradition. Es ist eine lebendige Beziehung mit dem auferstandenen Gott. Und sein Name ist Jesus Christus. Und das Erste, was er macht, wo er der Maria begegnet, ist, er spricht einfach ihren Namen aus und sagt Maria. Und der Maria ist alles klar. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass du einmal neu hörst, wie er deinen Namen ausspricht. Deinen persönlichen Namen. Und dir vielleicht einmal neu, so wie ein Schuppen von den Augen fällt. Und du Jesus begegnest. Ostern bedeutet, dass du dich vielleicht heute neu dem Gott weisst und sagst, du darfst mein ganzes Leben haben. Jesus, du darfst mein ganzes Leben haben. Ich gehe nicht zurück in das Zeltmacherleben oder auf den See fischen. Ich gebe alles dir. Es müssen nicht alle Pastoren werden, keine Angst oder Missionare. Aber es ist eine Botschaft, die jeden Bereich von deinem Leben durchdringt. Jeder. Deine Familie, deine Beziehungen, deine Arbeit, deine Schule. Jesus, ich gebe mich dir. Ostern bedeutet, da ist ein Gott, der dich kennt und dich sieht. Da ist ein Gott, der in die tiefe Not dieser Welt schaut, in die Dunkelheit von einzelnen Leben, und er sagt, ich komme und ich bringe Licht, ich bringe Leben, ich bringe wieder Hoffnung. Ich heile, was kaputt ist. Ich nehme das Kohlefeuer, das dunkle Kapitel von deinem Leben, und ich sitze mit dir neu dran an. Und ich berufe dich genau dort neu und sage, deine Scherben sind nicht das Ende, sondern der Anfang für etwas Neues. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Selbst am Ende von unserem Leben, wenn unser Leben zu Ende geht, dann wissen wir, Jesus hat den Tod überwunden und besiegt. Und er wird uns mit sich selber in die Ewigkeit ziehen. Das ist die grösste Freude. Und Brassband darf wieder vorkommen. Wir gehen nachher in ein Instrumental. Es ist die grösste Freude. Da ist wirklich ein Gott. Und der Gott, der hat eine Liebe für dich persönlich. Die ist so gross, so weit, so breit, so tief. Dass er auf die Welt kommt, dass er in den Tod geht. Dass er das Leben zurücknimmt. Und sagt, ich will dich bei mir haben für immer. Und ich möchte gerne beten. Und wenn wir nachher einfach das Musikstück hören, dann vielleicht schliessest du deine Augen und sagst, Jesus, bitte begegne mir neu. Bitte lass neue Überzeugung in mein Herz hineinfliessen, dass Ostern alles verändert. Die Weltgeschichte, mein Leben, vielleicht der Konflikt, den wir heute Morgen noch hatten. Vielleicht das Erlebnis von letzter Woche, das dich aus der Bahn geworfen hat. Ostern spricht zu dir. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen da bist. Dass du deine Gegenwart und Präsenz versprichst. Und danke, Geist Gottes, bist du in uns, lebst du in uns. Danke, bist du der Tröster, der beisteht. Und bist du der, der uns immer wieder ans Herz vom Vater führt. Und ich bitte, dass du heute Morgen ganz neue Überzeugung in unsere Seele lässt, reinfliessen, dass wir wie im Geist zu dem Grab gehen und sehen, es ist leer, es ist wirklich leer. Und dass wir in der Realität vom heutigen Morgen dir, Jesus, begegnet. Wie du unseren Namen ansprichst. Wie du uns neu berufst. Wie du sagst, ich will dich haben in meiner Kirche. Ich möchte mit dir Reich Gottes bauen auf dieser Welt. Wir wollen uns neu senden lassen an diesem Ostersonntag. Und ich bitte für Leute, die dich nicht kennen, die vielleicht heute da sind, und für dich ist es nur eine Tradition. Vielleicht ist es einfach etwas, was man liest. Ich bitte, Geist Gottes, dass du heute Morgen kommst und zum Leben erweckst. Ich bitte, Jesus, dass du da reingehst und ganz persönlich mit dem Namen ansprichst. denn du lebst. Und davon sind wir Zeugen. Amen.